Wie schön beginnt so ein Morgen. Liebe Leute grüßen einen, die Sonne lacht einem entgegen. Und das Größte ist, dass der ewige Gott uns heute begegnen will. Wir singen miteinander das Lied 452. Erweckt mich alle Morgen. Und zuerst, den ersten Vers, singt der Chor. Und dann sage ich, wie es weitergeht. 452, erweckt mich alle Morgen, ein Lied von Jochen Klepper aus unserem Jahrhundert. Und ich hoffe, dass Sie dieses Lied schon kennen oder dass Sie es ganz rasch lieb gewinnen, weil es so unmittelbar zu uns auch in diesen Morgen hineinredet. Zuerst der Chor. Wir singen den zweiten Vers und wollen genau darauf achten, wie da Angst und Sorge weichen und wie das Wort uns fröhlich macht. Vers 2 singen wir miteinander. Hören wir auf den dritten Vers mit dem Chor allein. Wir singen mit dem Chor zusammen jetzt den letzten, den fünften Vers. Da möchte ich noch ein Wort dazu sagen, wie dieses Wort uns umhüllt und sein Licht. Ich hoffe, dass Sie heute Morgen gut gefrühstückt haben. Sagen, ich bin wieder fit, ich habe mich gestärkt. Aber wissen Sie, was das wichtigste Lebensmittel für Sie ist? Das wichtigste Lebensmittel. Hat der Jesus gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wir hören noch einmal den Chor.
Gott ist ein Gott, der große Dinge tut.
Lasst uns beten. Du großer und mächtiger Gott, wir können nur immer wieder staunen über deine Größe, über dein Wirken, schon was uns entgegentritt in den Werken deiner Schöpfung. Und wie überschüttest du uns mit Liebe und Güte? Wir erfahren deine helfende Hand. Wie oft haben wir zu dir gerufen und du hast uns beschämt, wie du gelöst hast, was wir für unmöglich ansahen. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Und wir rufen dich jetzt an für jeden von uns, dass heute jeder die Entdeckung wieder machen kann, dass wir wegblicken können von unseren Sorgen, Nöten, Ängsten, auf dich und neue Freude bekommen und uns senden lassen von dir. Herr, öffne uns die Ohren, dass wir hören auf dein Wort, wie ein Jünger hört. Und wir bringen dir die Lasten, die uns bedrücken. Wir wollen sie dir jetzt in der Stille sagen. Danke, dass du keinen hinausstößt, der zu dir kommt. Amen. Wir hören noch mal den Chor. Jetzt wollen wir auch noch mal ins Lob einstimmen, und zwar in diesen Heften, die bei Ihnen ausliegen. Nummer 759, Vater, ich will dich preisen. 759.
Thank you.
Heute dreht sich alles um das Wort Gottes. Es liegt an dem Predigtext, der nach der Ordnung unserer Kirche diesem Sonntag zugrunde gelegt ist. Und ich bitte Sie jetzt aufzuschlagen in Gesangbüchern eine Seitenzahl. Die steht in der Mitte unten, Seite 1506. Das ist die Nummer 836 oder 1506, die Seitenzahl. 1506, die Seitenzahl. Als unser Volk völlig verwirrt war durch den Totalanspruch der Nazi-Ideologie und ein Großteil der evangelischen Kirchen in Deutschland gleichgeschaltet waren von den sogenannten deutschen Christen. Württemberg war noch eine der intakten Kirchen, wo das nicht geschah. Bekennende Kirche hat sich gebildet, und von dieser bekennenden Kirche gibt es ein Bekenntnis, das wir nicht ganz lesen können, aber die Thesen 1 und 2 sollen wir miteinander lesen, weil es um die Geltung des Wortes Gottes geht. Es gab keinen anderen Maßstab, das wissen die Jungen nicht, um das Falsche an dieser Vermischung zu entdecken, als nur aus der Bibel. Für die Christen, dort war es. Die anderen haben gesagt, wir müssen jetzt mit der Zeit gehen. Heute ist die Zeit eben anders. Und deshalb lesen wir die Thesen 1 und 2 einfach laut miteinander, dann wird es uns auch vertraut, weil das Sätze sind, die auch in unserer Zeit ihre Aktualität nicht verloren haben. Wir sprechen miteinander. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Durch Gott seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Wie Jesus Christus, Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger Anspruch auf unser ganzes Leben. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem, dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen. Wir verwerfen die falsche Lehre, als gäbe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren zu eigen wären. Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürfen. Und nun wollen wir noch ein Lied singen vom Wort Gottes. 579. Aber Sie wissen, neulich hatten wir das schon einmal, das schöne Arno-Pötzsch-Lied, das auf der rechten Seite. Und weil man uns keine Melodie geschenkt hat, haben wir sie uns selber einfach genommen. Wir singen es nach der Melodie. Du meine Seele, singe wohl auf und singe schön das rechte Lied. Nur als Gedicht gedruckt, es ist ein Wort ergangen. Auf der rechten Seite, links steht Nummer 590, wir singen das rechte Lied, das dort als Gedicht steht. Und die Frau Rieker, wir freuen uns, dass sie wieder genesen ist. Sie begleitet uns. Hebräer 4. In Ihren Bibeln ist es Seite 273. Nur zwei Verse sind heute im Gottesdienst zugrunde gelegt. Hebräer 4, Vers 12 und 13. Es geht ums Wort Gottes. Das haben wir schon viel gehört durch die Lieder. Viel miteinander auch gesprochen aus dem so ergreifenden Bekenntnis von Barmen. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig oder wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Habe Ihnen schon mal von meinem Opa erzählt. Es war ein alter Mann, als ich ein ganz kleiner Wicht war. Und er hat oft, so machen es Opas, immer das Gleiche erzählt. Und hat mir berichtet, was er für eine großartige Jugend erlebt hat im Stuttgarter CVM in der Furtbachstraße. Als Kaufmannslehrling von Zahn und Nopper. Und er kam immer wieder auf den einen Punkt zu sprechen. Sagt, da kam einmal ein großer heilsamer Mann, vermutet, dass es der Besuch von William Booth selbst war, dem Gründer der Heilsarmee, der hier in Furtbachstraße gesprochen hat. Dann hat mein Großvater das Wort in Englisch immer zitiert. It is only one step between you and death. Das ist ein Wort aus dem zweiten Sammelbuch, Jonathan und David, die beiden Freunde. Es ist nur ein Schritt zwischen dir und dem Tod. Mein Großvater sagte damals, ich war ein ganz junger Kerl. Ich habe begriffen, Gott greift nach meinem Leben. Und sagt, das hat mein ganzes Leben gewendet. Ich habe Jesus angenommen und nie den Schritt bereut. Ich sehe den Großvater noch dastehen, diese feierliche Persönlichkeit mit dem dunklen Anzug, den alten Mann mit den grauen Haaren, die ich jetzt selber habe, den Finger ausstrecken und sagt, das war das Wichtigste. Wie erleben Sie das Wort Gottes? Wie ist das bei Ihrer Bibellese? Wie ist das bei Ihnen im Hauskreis? Schlägt das auch so zu? Wirkt das auch so mächtig? Oder ist das Stinkfad bei Ihnen? Wir machen ja bei unseren Dankbriefen für Hilfe, Brüder und christliche Fachkräfte immer obendrauf ein Bibelwort. Und suchen das sehr sorgfältig mit Frau Wede aus und da passiert, dass uns viele Leute schreiben und sagen, sie wissen gar nicht, was sie mir für eine Freude mit diesem Wort gemacht haben. Ich bin seit Tagen depressiv gewesen. Andere sagen, ich war in Angst und ich habe so eine schwere Erkrankung oder ich bin in so starken Schmerzen. Aber dieses Wort hat plötzlich alles aufgerissen. Es wurde hell. Ich habe Mut und Hoffnung geschöpft. Und jetzt in all den schwierigen Situationen, Ausweglosigkeit, in Trauer, in Einsamkeit, in Not, und plötzlich merken Leute über dem Bibelwort, na, da ist doch der lebendige Gott unmittelbar bei mir. Und er schafft mir Raum. Ich kann wieder durchatmen, da darf ich stehen, ich bin geborgen, er hält die Hand über mir, er löst meine Probleme, wo ich nicht mehr weitersehe. Und ich darf alles getrost ihm einfach in die Hände legen. Und er gibt ein Licht auf meinem Weg. Ich stolper nicht mehr. Ich falle nicht über die Hindernisse. Er zeigt mir, wie ich gehen kann. Was ist doch das Wort Gottes? Was ist doch das Wort Gottes? Das muss man ganz laut bei uns sagen, weil bei uns in Europa ja eine große, lähmende Krise der Christenheit ist. Der Kirchen, sie verfolgen das ja auch immer, immer weniger und wie schwierig das ist und so wie Zweifel und Unglauben und so weiter. In Europa durchweg. Aber wenn Sie einmal in die Welt hinausschauen, ist das ja bestürzend. Ich kann immer nur erwähnen, das erfolgreichste Muslimland der Welt, wo es die meisten Muslimen gibt, Indonesien, erlebt so ein rapides Wachsen der Gemeinden bloß durch das Evangelium. Im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten sind 64 Kirchen niedergebrannt worden. Das ist nur eine Reaktion, weil das Evangelium so viel Macht hat. Das ist eine Widersacher da. Oder was man in China erlebt, oder was man in Lateinamerika erlebt, was man aus Afrika hört. Überall Leben, Leben, Leben. An was liegt das denn? Nun wissen Sie, da haben doch Spiegel und Fokus und Radio und Fernsehen. Kluge Leute haben das analysiert. Woran liegt die Krise der Christen in Europa oder in Deutschland? Woran liegt die Krise? Sie kennen all das, was da rausgekommen ist. Da heißt, die Kirchen gehen nicht mit der Zeit. Oh, ich glaube, die Kirchen gehen sehr viel mit der Zeit, vielleicht zu viel mit der Zeit. Das ist ja gerade die Frage im Dritten Reich gewesen, ob man immer mit der Zeit ging. Und heute überall nur mit der Zeit. Das Problem. Das sind andere. Ja, die großen Finanzprobleme. Ja, richtig. Aber wenn ich richtig rechne, sind die deutschen Kirchen mit Abstand die reichsten Kirchen der ganzen Welt. Sicher gibt es auch Probleme. Welche Reiche hat keine Finanzprobleme? Aber im Vergleich mit den Dritte Weltkirchen, verstehen Sie, mit den Indonesien und Lateinamerika und Afrika und China, die haben überhaupt nichts. Ich kann nicht im Geld liegen. Die Geldnöte, die schränken uns ein. Kann doch nicht wahr sein. Ich frage mich, wissen wir noch, wo die Quelle unserer Vollmacht herkommt? Warum reden wir heute Morgen? Warum nehme ich das Recht her, hier oben Sie anzupredigen? Ich habe doch Ihnen nichts zu sagen. Das Wort Gottes hat Ihnen was zu sagen. Das ist die Mitte allen Dienstes, wo wir sind. Wir sind doch nur Diener am Wort. Meine Ansichten, das sind so uninteressant wie nur irgendwas. Wir wollen doch Gottes Stimme hören, sein Wort. Und da geht es gar nicht um Zeitmeinung oder Geld oder Finanzen oder irgendwas, sondern es geht darum, ob wir wieder hören, was hat uns der ewige und heilige Gott heute zu sagen. Was redet er in unser Leben hinein? Und ich habe jetzt wieder 3 Punkte gemacht, um das ein wenig deutlicher zu machen, um was es geht. Dieses Wort Gottes ist und sollte die Mitte unseres Denkens, Handelns und Glaubens sein. Sonst alles verkehrt. Das Wort Gottes muss wieder die Mitte unseres Denkens, Glaubens und Handelns sein. Erstens, weil das Wort Gottes voll sprühenden Lebens ist. Voll sprühenden Lebens. Jetzt sind wir genau wieder an dem Punkt. Alle Leute heute bei uns in Deutschland glauben doch, Wort Gottes, Bibel, das ist langweilig. Das ist verstaubt, das ist antiquiert, das kann man nicht mehr anhören, das geht über die Köpfe hinweg. Und ich behaupte hier, das Wort Gottes ist voll sprühenden Lebens. Ich fürchte ja, dass wir immer wieder, das ist in dem Hauskreis nicht anders als bei uns auf der Kanzel, dass wir immer wieder in Versuchung stehen, das Wort Gottes zu nehmen zum Sprungbrett, um dann unsere frommen Geschwätze loszulassen. Und das ist so langweilig. In Ihrem Hauskreis und in der Kanzel predigt. Und in Bibelstunde. Wir wollen rausbringen, was Gott uns sagen will, ob es uns passt oder ob es uns nicht passt. Und das ist jedes Mal voll sprühenden Lebens, aufregend, so wie es mein Opa damals im CVD in Stuttgart als junger Kerl erlebt hat. Und das war für ihn so aufregend, dass es ihn bis in die Tage seines Alters, wo er schwach wurde, nicht mehr losgelassen hat. Das Wort Gottes. Und wenn es ein Wort war aus dem 2. Samuel-Buch, nimmer losgelassen. Der hat gesagt, da war alles für mich klar gesagt. Es ist nur eine Stufe zwischen dir und dem Tod und ich weiß, wo ich mein Leben ergreifen muss. Warum ist denn das Wort Gottes so voll Lebendigkeit, so sprühender Aktivität? Warum ist das wie ein Vulkan, wo die Lava ausbricht? Warum ist das wie ein Lichtschein aus der Ewigkeit? Wissen Sie warum? Weil hinter jedem Wort Gottes der lebendige Gott steht. Darum ist sein Wort lebendig. Der Gott, der die Enden des Weltalls geschaffen hat, der die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt geschaffen hat, der die Welt so wunderbar gemacht hat, der ihr Leben bereit hat, dieser Gott steht mit seiner ganzen Größe und Autorität hinter jedem Wort, das er spricht. Und darum ist das voller Leben. Das ist aktuell und zeitnah. So, wenn Sie einmal von Hagen nach Gießen fahren, ob mit der Eisenbahn oder mit dem Auto, dann kommen Sie durch Freudenberg. Und in Freudenberg, da lebt im letzten Jahrhundert ein Gerbermeister. Die hat man immer schnell der Nase nach gefunden, die Gerbermeister, weil der so riecht. Und der Gerbermeister, Tillmann Siebel, war ein frommer Mann. Und bei ihm in seinem Haus haben sich viele versammelt, war das nicht von Jugend auf nicht, er kam durch eine klare Glaubensentscheidung dorthin, haben sie Hofacker-Predigten gelesen und haben Krummacher-Predigten gelesen, kamen immer mehr Leute dazu. Und der Pfarrer am Ort in Freudenberg, ein rationalistischer Prediger, der hat immer bloß predigen wollen, was er in seiner Vernunft für richtig empfand. Und da merken Sie, wie schnell das natürlich langweilig wurde. Der Horizont dieses rationalistischen Predigers war nicht für die Leute sehr aufregend. Und er hat in seiner Verzweiflung dann bloß nur einen Schritt getan. Er hat sich bei der königlichen Regierung in Arnsberg beschwert und er hat gesagt, Vaterland in Not, da sammelt sich was ganz Schlimmes, eine mystische Gruppe im Privathaus. Und die königliche Regierung von Arnsberg hat sofort die ganze Staatsmacht losgeschickt und die Polizei losgeschickt zum großen Lauschangriff und zur Observation. Und der Schutzmann von Freudenberg hat sich abends einquartiert im Garten unterm Fenster und musste lauschen und Report schreiben. Wissen Sie, was passiert ist? Ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Abende war, aber am dritten Abend war der Schuppo schon oben in der Bibelversammlung drin und sang mit. Das Wort hat ihn gepackt. Der war auf einmal bekehrt. Und dem Herr Bürgermeister blieb nichts mehr anderes übrig, dass er jetzt da unten sitzen musste unterm Fenster und lauschen musste, was die da oben Verräterisches an Revolutionären verhandeln. Lachen Sie nicht, dass der Khrushchev und der Kommunismus mit dieser Brachialgewalt die Bibel nicht reinlassen wollte über die Grenze. Das versteht man ja heute überhaupt nicht mehr. Was waren da gefährlich? Der Kommunismus die Angst hat, oder Kuba oder so, oder China. Und der Herr Bürgermeister saß unten, aber da hat es überhaupt nicht so schnell gewirkt. Hat immerhin so gut gewirkt, dass er einen positiven Bericht nach Arnsberg schrieb. Aber wenige Tage später, Gott kann ja anders vorgehen, da wurde der Sohn vom Bürgermeister todkrank. Und mitten in der Nacht hat er gewusst, der Einzige, der mir jetzt noch helfen kann, der beten kann, der Gerbermeister muss her. Und wenn es an seinen Kleidern auch ein bisschen riecht, Tillmann Siebel. Und in der Nacht hat er sich bekehrt, der Herr Bürgermeister. Weil das Wort voll sprühender Aktivität ist, sieht ganz kümmerlich aus. Sie wissen, ein Bibelwort, das kann man hierhin und dorthin schieben. Sie können Ihre Bibel wegwerfen, in Mülleimer schmeißen. Aber Gott steht dahinter. Mit seiner ganzen Größe. Wenn Gott anfängt zu wirken, dann gibt es keinen Widerstand mehr und kein Hindernis. Und jetzt ist meine Sorge. Morgen, wenn Sie wieder in Ihrer Tretmühle der Arbeit stehen, umgeben von schwierigen Menschen, ausweglos, und plötzlich fangen Sie an, noch an sich selber zu zweifeln. Gibt es ja Grund dazu. Es wäre schlimm, Sie würden nicht auch an sich selber verzweifeln. Und Sie wissen immer, wie alles weitergeht. Haben Sie dann noch einen Moment, auch in Ihrem Büro, in der Schublade, eine Bibel, und jetzt lese ich mal 5 Minuten Bibel. Und sagt der Sekretärin, es wird kein Telefon mehr durchgestellt. Damit Sie wieder sehen, da ist ein Raum, da ist ein Weg, Gott ist doch da. Und er spricht zu mir, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Und wenn ich sage, ich gebe es auf, ich kann es nicht mehr, Gott gibt dich nur lange nicht auf, bei Gott ist nichts unmöglich. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln. Das können sie sich gar nicht selber einreden. Es wäre ja prima, wenn man das mit Versenkung machen könnte, indem man irgendeine Yoga-Übung macht oder mit dem Fuß wackelt oder so, und dann geht das in rein. Sie können so das Wort hören, das Wort Gottes sagt es Ihnen zu, das sagt Gott, der Herr, ich bin jetzt bei dir. Ich trage dich, ich helfe dir. Und wir müssen immer wieder ganz deutlich sagen, es geht ja nicht um religiöse Stimmungen. Viele verwechseln das, religiöse Stimmungen. Da gehen Sie besser in Buddha-Kloster und legen eine schöne Musik-CD auf oder gehen in ein Konzert. Oder wenn Sie religiöse Stimmung suchen, da ist Rauschen der Wälder prima. So religiösen Stimmung. Sie brauchen in den Krisen Ihres Lebens, wenn Sie verzagen, wenn Sie mit Ihrer Kraft nicht mehr zurande kommen, wenn Sie die Ängste überfallen, brauchen Sie keine Stimmung. Sie brauchen Fakten, die Tatsachen des lebendigen Gottes, der Ihnen sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Sie brauchen die Worte, die Sie den Realitäten des Auges, die Sie Ängste entgegenhalten. Und da wächst der Glaube. Es ist ganz normal, dass es bei uns Resignation, Verzweiflung, Unglauben und Verzagen gibt. Aber das Wort Gottes, allein das Wort Gottes schafft Glauben, weckt Glauben, ruft uns zum Glauben. Das Wort Gottes ist lebendig, voll sprühender Aktivität. Das nächste, das Wort Gottes ist kräftig oder ich sage voll schaffender Energie. Das Wort Gottes ist voll schaffender Energie. Man fühlt sich ja immer so komisch, sagt, was machen wir heute im Gottesdienst? Was passiert denn jetzt? Bloß ein Wort auslegen, das ist eigentlich gar nicht viel. Bis man auf einmal merkt, ja, aber das Wort hat es in sich. Das Wort hat es in sich. Bloß ein Wort, wissen Sie, von unserem Geschwätz muss man das sagen, bloß ein Wort. Aber Gott hat sich gebunden an sein Wort. Nirgendwo, an keine heilige Stätte, an keinen Tempelhain oder an irgendetwas, an kein Opfer oder was, hat sich Gott so gebunden wie an sein Wort. Gott hat sich versprochen zu offenbaren durch sein Wort. Das ist die ganze Botschaft des Evangeliums. In der ganzen Bibel von Anfang an. So hat er mit Abraham geredet, mit Noah und mit Adam. Durchs Wort geht Gottes Offenbarung. Und Gott dringt zu uns. Und dieses Wort, das ist so wirksam, wie wirksam, jedes Mal auf dem Friedhof, wenn wir unsere Lieben bestatten, sage ich ein Wort, und das ist mir ganz bestimmt noch nie leicht über die Lippen gegangen, weil es so ein grandioses Wort ist, dass Jesus unseren nichtigen Leib verklären wird. Das ist ja oft schon der Leib der Verwesung. Dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe mit der Wirkung, mit der er kann, auch alle Dinge sich untertan machen. Wenn das der Herr Jesus kann, aus einem sterbenden, verwesenden Leib, so uns auferstehen lassen, dass wir Jesus ähnlich sind, was kann dann Jesus erst heute aus unserem lebendigen Körper machen? Aus unserem Geist, aus unserer Seele? Stellen Sie mal vor, wenn er das aus dem toten, verwesenden Leib schon kann. Und das ist so gewaltig, durch das Wort Gottes, das haben wir oft gehabt, durch das Wort Gottes handelt Gott. Gott schafft an uns, wir haben doch das Lied gesungen, zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen, zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht uns genesen. Das Wort Gottes will mit einer großen, gewaltigen Energie, so wie es nur der auferstandene Jesus kann, in unserem Leben heute schon uns erfüllen, in unserer Schwachheit, das hatten wir auch in den letzten Sonntagen mehrfach, in unserer Schwachheit will er machtvoll wirken. Und Gott will sogar die Abläufe des Lebens, obwohl sie vielleicht so manchmal so unausweichlich erscheinen, durchkreuzen. Er will es nach seinem Plan machen. Nehmen wir ganz groß. Wenn die UNO und alle sich überlegen, wie es mit Israel weitergeht, ja, das ist klar. So wie Gott dem Abraham versprochen hat, wird 3000 Jahre später die Geschichte Israels dort wieder münden, wenn die Juden sich sammeln, damit von seinem Wort nichts hinfällt, nichts verschüttet wird. Es erfüllt sich alles, es geschah alles nach dem Wort des Herrn. Wir haben doch eine Leitlinie für unser Denken. Wir müssen doch nicht fantasieren, wir müssen im Wort bloß suchen, dann haben wir Bescheid, dann haben wir das Licht auf unserem Wege. Und so zeigt uns Gott den Freiraum, wo wir heute leben können. Das Wort Gottes wirkt. Und vor allem verändert es uns total. Wir dürfen uns dieser großen, starken Macht des Wortes Gottes anvertrauen. Herr, mach doch mein Herz weit zu deiner Liebe. Gib doch deinen Geist in mich. Herr, reinige mich durch und durch. Du bist doch so mächtig. Du kannst doch das tun. Und wie hat das Jesus immer wieder betont? Wir hatten da auch mal vor längerer Zeit ausführlich eine Predigt gemacht. Meine Worte sind Geist und Leben. In dem Wort Gottes ist der Geist Gottes drin. Das macht das Bibelwort so energiegeladen. Wenn Sie den Geist Gottes wollen, Sie müssen viel unter das Wort Gottes gehen, dann kann der Geist Gottes Ihr Leben formen und bestimmen. Ohne diesen Geist Gottes, ohne Wort Gottes, gibt es kein Erkennen, kein Wissen, keine Liebe, gibt es keine Gemeinschaft, gibt es kein Gemeindeleben. Sie können ein bisschen Betrieb machen, aber es gibt nichts, was geistlich von innen her wächst. Und darum ist das für uns so wichtig, dass wieder die geistliche Dynamik Jesu aus dem Wort Gottes herauswirken kann. Passiert das bei Ihren Bibelstunden? Passiert das bei Ihrer Bibellese? Da sagen, Herr, jetzt mach doch das wahr, dein Wort ist wie ein Hammer. Schlag zu!
Herr, forme mich nach deinem Willen. Ich will doch lernbereit sein durch dein Wort. Das Wort Gottes ist voll schaffender Energie. Nochmal ein kurzer Rückblick auf die Geschichte. Wenn Sie nur die letzten Jahrhunderte noch einmal sehen, auch in der Geschichte der Christenheit, wie man zuerst versucht hat, hat gesagt, das Wort, man muss mit der Zeit gehen. Das Wort Gottes und die Vernunft muss versöhnt werden mit dem Rationalismus. Und wissen Sie, wie durch am Ende das Glaubensleben dieser Zeit wurde im Rationalismus? Da blieb bloß noch der dürre Vernunftglauben. Vom Wort Gottes blieb nichts mehr übrig. Und da hat man versucht, Wort Gottes und grüne Natur auszusöhnen. War alles schon mal da. In der Romantik. Und Sie wissen, wie in der Romantik der Glauben verkümmert ist zum ganz einfachen Naturerleben. Naturschwärmerei. Und dann hat man im Kulturprotestantismus Kultur und Wort Gottes aussöhnen wollen. Was kam am Ende raus? Ein billiger Moralismus. Üb immer Treu und Redlichkeit. Das war das Christentum. Des Volkes. Und die Kraft des Wortes Gottes war abgebrochen. Passen wir doch auf, dass das Wort Gottes so zuschlagen kann, wie es uns Gott anvertraut hat im Evangelium. Und es stimmt mit der alten Gebetsbitte, dein Wort ist unseres Herzens Trutz und deiner Kirche wahrer Schutz. Dabei erhalt uns, lieber Herr, dass wir nichts anderes suchen mehr. Es wäre ganz furchtbar, wenn wir irgendetwas anderes verkündigen wollten, lehren wollten, suchen wollten, als das Wort Gottes, wir hätten doch gar kein Recht dazu. Wer interessiert sich denn für unsere noch so durchleuchteten politischen Ansichten oder sonst? Wir wollen das Wort Gottes lehren, davon leben wir. Und dann erkennen wir auch die anderen Dinge unseres Lebens. Und noch das Letzte, weil das Wort Gottes bleibende Frucht schafft. Bleibenden Frieden schafft, bleibenden Frieden. Also, zuerst wollen wir da stehen bleiben, das Wort Gottes ist lebendig und das Wort Gottes ist kräftig. Jetzt weiter bin ich schon gar nicht mehr gekommen. Ich habe gedacht, lieber weniger, Zeit ist eh um und mehr und dann können wir es richtig lesen. Aber da ist ja noch das drin, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich habe mal so einen Säbel mitbekommen aus Kalimantan. Da haben sie mir so ins Herz gelegt, die Christen dort. Pass auf, wenn irgend du das mal Gast zeigst, das ist an beiden Stellen so, da reißt du dir die ganzen Finger ab. So ein scharfes Schwert. Da muss ich immer dran denken. In so einem schönen Straußknochen drin, der Schwert. So gefährlich und riskant, das Wort Gottes, und da müssen wir doch drüber reden. Jetzt ist am letzten Sonntag passiert, dass ein treuer Freund zu mir kam und sagt, du hast eins nicht klar gesagt. Und ich war so froh, dass der das sagte. Und ich möchte jetzt ganz den Schluss nochmal hinstellen. Der hat gesagt, die meisten Leute, die haben das nicht begriffen, was ich jetzt im Hauskreis durch einen lieben, treuen Freund erst richtig gekannt habe. Ich kann den Frieden Gottes und die Freude des Glaubens nur bekommen, wenn Gott vorher alle Schuld meines Lebens in sein Licht gezogen hat und sie vergeben ist. Und sagt, jetzt brach die Freude bei mir. Das musst du so klar sagen, auch in der Kirche. Und das steht ja hier. Das Wort Gottes geht durch und scheidet Seele und Geist. Was ist denn das? Der Geist bei uns, der kritisiert immer das Wort Gottes und sagt, das Wort Gottes, das verstehe ich nicht. Ist das noch für unsere Zeit und kann man da nicht Zweifel dran tun? Und die Seele, die lässt sich im Gewissen überführen. Und da gibt es eine unheilige Allianz. Wenn das Wort Gottes uns trifft, sagen wir, ach, so einseitig darf man es auch nicht lehren. Da kommt der Geist und hat gleich die Ausrede bereit. Ich las in der guten Auslegung von Dr. Laubach, der hier in Himmelfahrt predigen wird, zum Hebräerbrief, dass er sagt, die schlimmsten seelischen Schäden kommen davon her, dass die Menschen ihre Seele betrügen, indem sie durch den Geist sich entschuldigen. Wo das Gewissen getroffen ist, und da muss in unserem Leben einmal eine Klärung erfolgen, wie der junge Mann am letzten Sonntag ganz richtig sagt, es muss einmal zur Klärung kommen, Herr, ich habe in meinem Leben viel falsch gemacht. Und wenn wir heute uns versammeln, sind viele Dinge, die uns belassen. Herr, ich will doch zuerst deine Reinigung und deine Vergebung haben. Das Wort Gottes ist so unangenehm. Zwei Sonntag, drei Sonntag stehen sie es durch, aber dann muss eine Klarheit kommen. Entweder muss Vergebung der Schuld sein oder Bekehrung, irgendwo muss durch. Das kann man nicht bloß anhören. Das können Sie mit Sonntag aktuell vielleicht machen, aber doch nicht mit dem Wort Gottes. Wenn Sie Bibellese machen, der Hauskreis muss schon arg flach werden, bis nicht ins Gewissen geht. Und das ist so wichtig. Manfred Hausmann als Schriftsteller hat ja in seiner unvergleichlichen Art das so beschrieben, diese Stelle hier. Er knüpft an eine alte Auslegung von Chrysostomus an. Wie das Wort Gottes zuschlägt, dass Sie wissen, Bibel lesen ist was ganz furchtbar Unheimliches. Das ist kein Vergnügen. Wörtlich, vor den Augen Gottes liegt der Mensch wie ein Schlachttier da, den Kopf zurückgebogen und die Kehle entblößt für den Stoß des Opfermessers. Das ist eigentlich das, was hier steht, wenn man ganz genau in den griechischen Worten entlang geht. So ist das Wort Gottes, das zuschlagen will. Da werden wir überführt, da kommt alles ins Licht. Jetzt brauchen wir uns nicht entschuldigen, nicht fliehen, sondern dürfen wir uns freuen. Das Wort Gottes verdammt uns nie, auch da, wo es uns erschreckt. Sondern es macht uns Jesus den Heiland groß. Auch da, wo es uns unterm Kreuz versammelt. So wunderbar, er ist unser Friede. Er hat alle meine Schuld hinweggenommen. Woher weiß ich es denn? Aus seinem Wort. Und niemand kann mir es mehr wegnehmen. Weil ich dort höre, dass ich versöhnt bin mit Gott, dass ich sein Kind und Eigentum bin, dass ich gewiss meines Heils sein darf aus dem Wort Gottes. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied 295. Wohl denen, die da wandeln. Da sind auch ein paar schöne Vers drin von der Gültigkeit des Wortes Gottes. 295. Lasst uns beten. Du treuer und du starker Herr, danke, dass du uns nicht nur dein Wort gegeben hast, sondern auch einen Eid dazu getan hast, dass du dein Wort nicht brechen kannst. Du bist nicht ein Mensch, dass du lügen könntest. Wir haben einen verlässlichen Grund, auch zum Vertrauen. Und das ist wahr, dass dein Wort uns auch aufwühlt, und unruhig macht, aber doch nur, damit wir umso mehr deinen Frieden erkennen, damit wir gewiss werden, Freude haben. Herr, verzeih uns, wo wir dein Wort zerredet haben, wo wir eigene Meinungen und Behauptungen als dein Wort ausgegeben haben, wo wir dein Wort verdreht haben und verfälscht. Gib doch, dass wir überall, wo wir uns sammeln, auch in den Gruppen und Kreisen, dein Wort suchen, sonst nichts. Gib du eine Umkehr, auch in unserem Land, in unserem Volk, in unserer Stadt, dass Menschen sich sammeln um dein Wort und dass es so geht wie bei den ersten Christen, dass dein Wort wächst und sich ausbreitet und stark wird. Wir wollen dir danken auch für die große Ermutigung, die wir bekommen aus den vielen Missionsländern. Stärke deine Gemeinde auch in der Anfechtung und in der Verfolgung. Wir denken auch jetzt an unsere Kranken, die oft leiden müssen. Sei ihnen ganz besonders nahe mit deinem Schutz. Und alle unsere Aufgaben auch der kommenden Woche, die legen wir unter deinen Segen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie noch einen Moment stehen, es ist nicht mehr viel. Sie haben auf Ihren Plätzen unsere Übersicht der nächsten Veranstaltungen. Studieren Sie das, machen Sie Ihre Eintragungen. Ganz besonders weise ich Sie schon darauf hin, in 14 Tagen, das ist ausnahmsweise keine Missionsveranstaltung, eine Matinee mit dem Judenchristen Alfred Burchertz. Der hat unserem Land so viel getan, hat auch für Israel. Wer ihn gehört hat, das bleibt unvergesslich, wie er das zeigen kann, jüdischer Gesetzeseifer und das Evangelium von Jesus. Nach dem ersten Gottesdienst, in 14 Tagen, gleich drüben, ausführlich das Evangelium Jesu und jüdisches Glaubensleben. Wir haben an dem gleichen Tag, dann nach dem Essen, noch das Freizeitvorbereitungstreffen derer, die nach Israel fahren. Wenn noch jemand mit dem Gedanken spielt, dann müsst ihr an dem Israel-Treffen mittags dann noch dabei sein. Es werde nur für Interessenten noch. Manche haben in diesen Tagen etwas Angst. Dann hat es keinen Wert. Wenn sie Angst haben, kann man nichts machen. Aber ich meine immer, bei Israel habe ich noch nie Angst gehabt, weil die Verheißungen für Israel so klar sind. Aber es ist keine akute Kriegsgefahr. Ich glaube nicht, dass irgendwas kommt. Bloß, ich möchte sagen, was soll man machen, wenn einer Angst hat. Aber wenn es einer noch mit dem Gedanken spielt, ist es eine wunderbare, schöne Reise. Und das ist dann das Freizeitvorbereiten an dem 1. März nach dem Mittagessen. Und dass Sie das dann planen können, will ich es nur schon heute sagen. Das Opfer ist heute von der Kirchenleitung für die Diakonie bestimmt, für das diakonische Werk. Und getauft wird um 11.45 Uhr im Taufgottesdienst Marcel Höhne, Dägerloch am Heigst. Und nun segnet sie, der Herr, er geht mit ihnen und gibt ihnen sein Wort. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.